Es ist mir nicht möglich, dir die ganze Zelebrität der Alhambra weitläufig zu schildern. Als die Mauren aus dem größten Teile von Spanien vertrieben waren, zogen sie sich zuletzt in der Provinz Granada zusammen, verschanzten sich in den Felsgebirgen gegen ihre Feinde, die Christen, und machten Granada zu ihrer Hauptstadt, indem sie den Hügel, der über der Stadt hängt, mit einem Palaste schmückten, an dem sie allen ihren Kunstfleiß, alle ihre architektonische Geschicklichkeit und alle orientalische Pracht verschwendeten. Dieser Palast ist die Alhambra. Im Jahre 1492, am 2. Januar, überwanden endlich die Spanier auch diesen Punkt. Das kastilische Banner wehte auf dem Turme der Alhambra. Ferdinand und Isabella beherrschten ganz Spanien und die Mauren flüchteten zurück nach Afrika, von dem letzten Berge der Hügelkette, die Granada vom Meere trennt, noch einmal nach ihrem Paradiese hinüberblickend, von dem Berge, der noch heute der letzte Seufzer der Mauren heißt. Von der herrlichen Stadt Granada, von dem einzigen Palast Alhambra, von der Kunst, der Industrie und dem Ackerbau, mit dem sie die ödesten Flecken der Halbinsel in wahre Eldorados verwandelten, ist heutzutage nur noch das halbtote Granada mit einer Ruine oben auf dem Hügel zu sehen, ohne Kunst, ohne Industrie und mit einem Ackerbau, der auch schon längst den Weg alles Irdischen gegangen wäre, wenn unter diesem Himmel nicht alles gedeihte, auch bei der nachlässigsten Bearbeitung. Trotz alledem macht indes ganz Granada mit seiner Umgebung noch den reizesten Eindruck, und ich muss gestehen, dass dieser Punkt bis jetzt die Krone alles dessen ist, was ich in Spanien gesehen. Denke dir eine graue alte Stadt mit vielen Türmen, Domkuppeln und zahllosen Spitzen und glatten Dächern, durchwachsen von Palmen, Kakteen, Feigen und mit einer faulen Bevölkerung, die in malerischen Kostümen und Lumpen auf den Straßen, Plätzen und Promenaden in der ewig strahlenden Sonne herumlungert. Und das Ganze in einer weiten, von zahllosen Bächen durchrieselten Ebene, die von einer Bergkette eingeschlossen, deren Spitzen sich mit den kühnsten und schroffsten Bergzacken Schottlands und der Schweiz messen können. Und denke dir endlich den Gipfel der Sierra Nevada, bedeckt von ewigem Schnee wie der Mont Blanc, die Jungfrau in der Sonne blitzend, 14.000 Fuß über der Meeresfläche und 11.000 Fuß über der Stadt Granada emporsteigend. Und du hast diesen vielbewunderten herrlichen Fleck der Erde vor dir liegen, eine Stelle, die die Natur mit allem Großen und Schönheit geschmückt hat, dass sie die Menschen zu lieben und zu bewundern gab. Während ich mit meinem alten Briten den Hügel hinauf in die Alhambra stieg, entwickelten sich diese Herrlichkeiten allmählich vor unseren Augen, bis wir zuletzt auf dem höchsten Turme der Feste angekommen, das ganze Panorama vor uns hatten. Bei der vorgerückten Jahreszeit sind die meisten Bäume leider schon ganz ohne Laub oder prangen doch wenigstens in sehr herbstlichem Schmuck. Die Gegend ist daher nicht so anziehend wie im April oder Mai. Nichtsdestoweniger macht sich die Vegetation stets von Neuem geltend, denn während wir über uns den Schnee der Sierra blitzen sehen, brechen wir uns in den Gärten der Alhambra Bahn, durch die mit goldenen Früchten bedeckten Orangenbüsche, um nach einigen Fontänen zu gelangen, die von blühenden Rosen im dichtesten Kranze umgeben waren. Die südliche Sonne löst leicht diese Frühlingsrätsel, denn während sie die Pflanzen mit ihrem Strahl erwärmt, erfrischt sie sie zugleich durch den tags schmelzenden Schnee, der sehr bald nach Sonnenaufgang in sprudelnden Kaskaden durch alle Felder und Gärten stürzt. Die Alhambra bedeckt das ziemlich große Plateau des Hügels und besteht aus einer malerischen Zusammensetzung von Befestigungswerken, Palästen und Gärten. Der Hügel selbst schließt sich dem Fuße der Sierra Nevada an. Die Befestigungswerke, welche bei der neuen Kriegsgunst ohnehin ganz ohne allen Nutzen sein würden, wurden von den Franzosen aus reinem Mutwillen größtenteils in die Luft gesprengt. Die Paläste ließen die faulen Spanier verfallen und verkommen, und das Einzige, was daher nur in einigermaßen früherem Schmucke prangte, sind die Gärten mit ihren Zypressen, Orangen und Myrtenhecken. Die Paläste sind natürlich in rein maurischem Stil gebaut, von außen unansehnlich und kahl, im Innern aber voll der zierlichsten Stuckatur, die Decken und Gänge von den schlanksten Marmorpfeilen getragen, mit Marmorböden. In jedem Saal mitten eine Fontäne und in ihrem Zusammensetzung von der graziösesten Symmetrie und von unbeschreiblich lieblichem Eindruck. Gerade dies Zierliche und Graziöse der maurischen Baukunst bildet den eigentlichen Gegensatz zu der kolossaleren und gewaltigeren gotischen Architektur. Doch ich sehe, dass mein Brief zu umfangreich werden würde, wenn ich meine Reisenotizen heute weiter fortsetzte. Außerdem habe ich da eigentlich alles erzählt, was ich zuletzt gesehen habe, versparen wir uns daher andere Dinge für ein anderes Mal. Ich warte jetzt noch auf eine Geschäftssache und werde dann entweder nach Valencia oder Barcelona gehen oder zunächst nach Cadiz zurückkehren. Das Letztere wäre mir am liebsten. Doch darüber kann ich in diesem Augenblick noch nichts sagen, da meine Operationen von den Umständen abhängen und diesmal entscheidet ein neues Zollgesetz darüber, dessen Publikation wir in kurzem von Madrid erwarten. Hoffentlich trifft dich dieser Brief in den Weihnachtstagen gesund und munter an und wünsche ich dir dazu alles mögliche Vergnügen. Da mich Kölns seinerzeit um Weihnachten so freundlich einluden, so musst du nicht vergessen, ihnen zu sagen, dass ich mich jenes Abends noch lebendig erinnere. Grüße außerdem Karl und Wilhelm nebst seiner Frau und entschuldige mich, dass ich ihnen nicht direkt schreibe. Da ich dir aber ausführliche Mitteilungen mache, so erfahren sie alles durch dich. Wenn du an Ferdinand schreibst, so ermahne ihn, mir einmal unter Adresse von Palacios nach Cadiz zu schreiben. Dorthin adressiere auch einstweilen noch deine Briefe, denn es ist am wahrscheinlichsten, dass ich zunächst wieder dorthin gehe und um Weihnachten wieder da bin. Und nun, leb wohl, liebe Mutter, von Herzen, dein Georg. Punkt.